Gefällt's dir?
Sorry, wenn ich lachen muss, aber klingt ein bisschen cheesy, aber doch ganz nett.
Ja. Das war entspannte Naturgeräusche.
Nee, gefällt mir gut. Und ich bin gespannt, ob ihr alle 5 Arten erkannt habt.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Reingezwitschert nach der Sommerpause. Schön, dass ihr wieder zu uns gefunden habt. Wir freuen uns. Fabian und ich, wir sind wieder im Studio. Hallo.
Hallo zusammen.
Und Fabian, ganz kurz, wir haben ja letztens telefoniert und da bist du gerade irgendwie durch Gestrüpp und Wiesen gelatscht, habe ich gehört. Und da kamst du gerade vom Beringen. Erzähl uns doch mal kurz, was du da gemacht hast.
Oh, gerne. Ja, ich war mit Beringen. Also da bekommen Vögel einen Ring um den Fuß. Das dient damit zur Wiedererkennung. Also werden die Vögel irgendwo wiedergefangen oder auch tot gefunden, dann weiß man, okay, die wurden beispielsweise da geboren, kann so ein bisschen die Zugrouten nachvollziehen. Gerade die ersten Erkenntnisse über Zugvögel sind dadurch auch rausgekommen. Und ich war mal mit und es war sehr schön. Also natürlich toll, diesen Vögeln so nah zu sein. Man muss natürlich gucken, dass man den Stress sehr minimal hält. Aber es war sehr cool. Also wir haben Braunkehlchen gefangen. Turmfalken, der mit Maus im Netz hing, der hatte sich das, glaube ich, auch vorgestellt.
War das ein Japan-Netz, also so ein dünnes?
Genau, oder? Ja. Mhm. Ja. Damit fängt man die Vögel, befreit sie schnell und dann werden sie vermessen, Gewicht aufgenommen, Fett, Muskeldaten und dann kriegen sie einen kleinen Ring und werden wieder freigelassen. Ja, war sehr schön. Auch ein Gartenrotschwanz, Nachtigall, Feldspill, so die ersten Langstreckenzieher auch.
Schön. Und du hast ja sonst immer Vogelfacts rausgesucht oder Fakten, Facts, so rum. Hast du auch einen für die Zahl 34 zufällig?
Ja klar, Martin.
Na klar, okay. Ich war mir nicht sicher.
Also, genau. Der nötige Vogelfakt zur Zahl 34, die Episode 34. Martin, boah, wir sind schon echt schon
fortgeschritten. Eine
Weile her. Ja. Und zwar gibt es 34 Würgerarten weltweit. Mhm. Davon gibt es 3 in Deutschland. Martin, welche 3 denn?
Also, 9-Töter, Raubwürger und wahrscheinlich der Schwarzstirnwürger.
Ja,
oder der Rotkopfwürger.
Okay. Also die 3, beziehungsweise 9-Töter Raubwürger als regelmäßige Brutvögel und Gäste. Rotkopfwürger war früher mal ein Brutvogel in Deutschland, ist heute ausgestorben. Ich glaube, eine Brut gab es noch oder einen Verdacht 2009 und zwischendurch noch eine Mischbrut mal. Aber das ist ein sehr seltener Gast. Also, das sind meine News für heute. 34 Würgerarten weltweit.
Mhm. Schön. Ja, und das heutige Thema, um das sich alles drehen wird, passt gut in die Jahreszeit. Es geht nämlich um die Wahl zum Vogel des Jahres 2025. Dazu dann aber später mehr. Wir starten durch mit der ersten Frage aus der Zuhörerschaft von Svenja. Die kam per Mail rein. Möchtest du vorlesen oder soll ich?
Ja, sehr gerne. Also, erstmal danke Svenja für die Frage. Ich lese sie mal vor. Ich würde gerne einen Nistkasten auf meinem Balkon aufhängen und frage mich, ob es für die Jungvögel gefährlich werden kann, wenn der Kasten zu hoch hängt, in Klammern im zweiten Stock. Vielleicht verletzen sie sich beim ersten Ausflug oder kommen nicht mehr zurück in den Kasten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könnt, auch wenn es gerade nicht zur Jahreszeit passt, aber ich will für das nächste Frühjahr vorbereitet sein.
Mhm. Martin. Also ich finde, Svenjas Frage passt sehr gut in die Jahreszeit, weil jetzt im September ist ja auch die Zeit, wo man Nistkästen reinigt und auch aufhängt, damit dann die Vögel zum Beispiel im Winter, wenn es kalt wird, Zufluchtsorte haben und damit sie sich die Nistkästen schon als Revier raussuchen können für die nächste Brutzeit. Also von daher passt sie sehr gut in diese Jahreszeit. Und wenn ich aus eigener Erfahrung spreche, ich habe ja mal in einem Zehngeschosser gewohnt, dort in der 7. Etage und hatte da auch einen Nistkasten für Kohlmeisen. Und die sind da auch sehr gerne reingegangen. Und ich würde sagen, das ist kein Problem. Also die Jungvögel sind, nachdem sie den Nistkasten verlassen haben, haben noch eine Weile auf dem Balkon gesessen. Und sie sind ja dann auch, sag ich mal, eingeschränkt flugfähig. Also sie können ja schon flattern und im besten Fall segeln. Und sie sind dann auch irgendwann vom Balkon gesegelt, habe ich beobachtet. Und ich nehme mal an, dass sie auch gut unten gelandet sind.
Ich würde auch empfehlen, also den Kasten dann auch über den Balkon aufzuhängen und nicht unbedingt direkt neben dem Balkon, dass sie quasi so tief fallen können und möglicherweise ist darunter auch noch irgendwie Stein oder so. Das wäre nicht so gut. Aber direkt über den Balkon ist kein Problem. Und ich denke, was Martin auch sagt, die sind auch sehr leicht, die können schon segeln. Es gibt auch einige Arten, die springen sogar aus sehr hohen Baumhöhlen, beispielsweise Seeger oder Schellenten. Sehr spektakulär, können wir bestimmt nochmal von berichten. Oder den Lummensprung beispielsweise. Also die sind doch irgendwie, können mehr ab als gedacht. Aber nur mal sicher ist, direkt über dem Balkon aufhängen.
Ja, wir hoffen, du hast dann Spaß mit deinem Nistkasten. Also häng ihn gerne auf und berichte uns doch mal im nächsten Frühjahr, ob was eingezogen ist.
Und damit kommen wir auch schon zu den Vogelnews.
Die Vogelnews.
Fabian, was hast du uns denn an Vogelgossip für heute mitgebracht? Ja. Ich lese hier, lieber Krähenfüße als Zigarettenstummel.
So ist es. Das ist eine ältere News von 2022 sogar. Aber wir haben die durch Zufall neu entdeckt, beziehungsweise sie kam, glaube ich, bei Wer wird Millionär und wurde uns dann zugespielt. Deswegen haben wir die aufgenommen. Und ich habe auch ein bisschen nachgeforscht, wie so der aktuelle Stand ist. Also sehr, sehr spannend. Okay, also lieber Krähenfüße als Zigarettenstummel, ungewöhnliche Reinigungskräfte erledigen Straßenreinigung in Schweden. So habe ich die News genannt. Und zwar, fange ich mal so an, für Straßenreinigung werden weltweit unglaublich viel Geld ausgegeben. In einer schwedischen Stadt namens Södertälje oder so, das ist südwestlich von Stockholm, werden jährlich beispielsweise 2 Millionen Euro ausgegeben, um die Straßen sauber zu halten. Ein hoher Prozentsatz von diesem Dreck sind Zigarettenstummel, die auch des Weiteren mit Grundwasserbelastung natürlich ein Problem sind. Und es gab ein Startup, oder es gibt es immer noch, was 2022 einen ungewöhnlichen Ansatz hatte. Und zwar haben sie eine Idee gehabt, sage ich mal, ungewöhnliches Reinigungspersonal zu engagieren, und zwar Krähen. Oder genauer gesagt Nebelkrähen. Und das sind sehr intelligente Tiere. Man kennt es auch, dass sie, die benutzen Werkzeug. Es gibt komplexe Aufgaben, die gelöst werden können. Also sehr clevere Tiere. Und dieses Start-up hat eine Maschine entwickelt, womit Krähen belohnt werden, wenn sie Zigarettenstummel einwerfen. Also Hammer-Ansatz, finde ich. Finde ich super schwierig, das zu etablieren. Also müssen die Krähen ja erstmal lernen, das zu benutzen. Und da habe ich auch nachgefragt, wie das funktioniert. Aber so erstmal die Grundidee. Also wir lassen Krähen unsere Straßen reinigen. So, was daraus jetzt geworden ist, habe ich mich mal informiert und die Person angeschrieben. Und erstmal teilte die mir mit, dass sie aktuell noch an dem Projekt arbeiten und gerade Elstern auch einlernen. Dieses Einlernen ist aber ziemlich schwierig, weil die müssen erstmal mit Futter zu dieser Maschine gelockt werden und die müssen erstmal lernen, dass sie für Zigarettenstummel halt Futter bekommen. Das sind alles Wildvögel, also das ist nicht so einfach. Sollten die ersten Tiere das lernen, ist die Idee, dass die das dem weitergeben, und das passiert auch. Und es klappt auch schon. Also Nebelkrähen, einige wurden schon trainiert und bringen fleißig Zigarettenstummel und kriegen dafür Futter. Momentan bringen sie nicht nur Elstern bei, das auch zu lernen, sondern sie machen auch eine Testreihe, ob die Zigarettenstummel für die Krähen schädlich sind. Also ob es da irgendwelche Tabak oder, weiß nicht, Teerwerte oder so gibt, die für die Vögel gefährlich sind.
Und das alles im Kontext, also außerhalb, nicht in einem Labor oder unter
Nicht in einem Labor, das findet draußen statt.
Wow.
Genau.
Mhm.
Und das Training ist, wie gesagt, sehr schwierig, dass die erstmal das lernen, aber dann funktioniert es wohl sehr gut. Und die Entwickler sagen, sie glauben, dass sie damit ungefähr 75% der Reinigungskosten jährlich einsparen können für die Stadt. Und ich fand den Kommentar der Verwaltung nett, die gesagt hat in dieser schwedischen Stadt, ich zitiere, wir können zwar Krähen beibringen, Zigaretten einzusammeln, aber wir können Menschen nicht beibringen, wie man sie nicht auf den Boden schmeißt.
Wahre Worte.
Total. Also total cooles Projekt, wollten wir euch gerne mal vorstellen.
Cool.
Ja, ich habe sogar noch eine News für die Nerds unter euch und uns. Nächstes Jahr bringt das Gaming-Studio, Dorfromantik heißt das, macht eine Kooperation mit Kurzgesagt. Die mag ich sehr gerne, deswegen stelle ich die News auch vor. Die machen so Erklärungsvideos, auf Englisch ist es in a nutshell, und erklären dann so, weiß nicht, gibt's Aliens, wie funktioniert der, keine Ahnung, Physik, irgendwas.
Wo machen die das, im TV?
YouTube. Und die bringen nächstes Jahr ein neues Spiel raus, und jetzt steht der Name von diesem Spiel fest, und zwar Starbirds. Dann kann man so auf so Asteroiden, kann man so Ressourcen anbauen und sich weiterentwickeln und so. Fand ich irgendwie eine nette, ein bisschen vogelbezogene News,
okay, bisschen,
die ich teilen wollte.
Naja.
Ansonsten, falls ihr mehr zu den News wissen möchtet, findet ihr das wie immer in unseren Shownotes.
Thema der Woche.
Ja, wir haben es ja schon erwähnt, es geht heute um die Kandidaten, die zur Wahl zum Vogel des Jahres 2025 stehen. Und wie bei der Episode im letzten Jahr wollen wir das heute wieder so machen, dass wir die 5 Kandidaten vorstellen. Ein paar interessante Facts zu denen. Was machen die so? Wie sehen die aus? Was zeichnet die aus? Wieso sind sie gefährdet? Gemeinsam ist allen, das können wir schon mal vorwegnehmen, dass sie formal alle ungefährdet sind, wenn man sich auf die rote Liste 2021 bezieht. Und wir dachten uns am Anfang, wir spielen mal ein kleines Mädli, ich keine Ahnung, wie man das nennen würde, vor, in dem alle 5 Kandidaten drin sind. Vielleicht erkennt ihr sie ja schon, und dann stellen wir sie mal vor.
Wir werden es nicht vorwegnehmen, welche 5, sondern wir werden die nacheinander vorstellen. Und wir gucken mal, Martin, du kennst den Song ja auch nicht, den ich da
zusammengebastelt
habe. Ich meine, ich bin jetzt kein DJ, aber ich mag's.
Musik.
Lehn dich zurück, Martin. Gefällt's dir?
Sorry, wenn ich lachen muss, aber klingt ein bisschen cheesy, aber doch ganz nett.
Ja. Ein paar entspannte Naturgeräusche.
Nee, gefällt mir gut. Und ich bin gespannt, ob ihr alle 5 Arten erkannt habt. Bevor wir aber mit den aktuellen Kandidaten loslegen, wollten wir noch mal kurz den noch amtierenden aktuellen Vogel des Jahres 2024 vorstellen, den Kiebitz, also vorständig. Das haben wir ja schon gemacht in der Folge, aber wir wollten mal einen Erfolg aus dem NABU vorstellen, und zwar vom NABU Potsdam, vom Landesverband Brandenburg. Die hatten wir schon vorgestellt in der Episode 22, als es um Erfolgsgeschichten im Vogelschutz ging, zusammen mit BirdLife Schweiz. Und wir haben nochmal David Schneeweiß gefragt, wie sah denn eigentlich die Kiebitz-Saison aus in diesem Jahr? Und was man schon mal sagen kann, zu unserer Freude, die Anzahl der Revierpaare insgesamt in diesem Jahr war höher als im letzten Jahr. Sie lag dieses Jahr bei 50 und im letzten Jahr lag sie bei 39. Also das ist schon mal ein toller Erfolg.
In der Stadt Potsdam.
In der Stadt Potsdam, also innerhalb der Stadtgrenzen. Und dieses Jahr hatten sie insgesamt 57 Brutnachweise. Also ich vermute, die Zahl weicht ab von den Revierpaaren, weil es wahrscheinlich auch Zweit- und Mehrfachbruten gab. Und der Haupttreiber laut David Schneeweiß war wahrscheinlich das gute erste Halbjahr. Also wir hatten ja ziemlich gute Niederschläge in diesem Jahr und das kam auch dem Kiebitz zugute. Zum einen, weil wahrscheinlich mehr Nahrung da war und wahrscheinlich, weil auch vielleicht die Gelege etwas besser geschützt waren. Man muss aber auch noch dazu sagen, in diesem Jahr haben sie erstmals Litzenzäune verwendet, also Elektrozäune, um die Bruthabitate einzuzäunen und vor Bodenräubern zu schützen. Also das war wahrscheinlich ein wesentlicher Faktor, der dazu beigetragen hat, dass in diesem Jahr sehr viel mehr Kiebitze dort gebrütet haben. Und insgesamt sind am Ende der Brutzeit, also im Projektgebiet, mindestens 46 Flügge, Jungvögel davon getapst.
Das ist eine gute Zahl, wirklich. Ja. Also Kiebitze sind ja echt früher ein Allerweltsvogel, heute sehr, sehr, sehr selten. Und die Jungvögel sind auch richtig niedlich.
Ja, ganz plüschig und flauschig und naja. Und gleich noch an der Stelle, David Schneeweiß dankt auch der guten Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren. Also das sind die Landwirtinnen, das sind die Jägerinnen und Jäger, die untere Naturschutzbehörde Potsdam und natürlich die zahlreichen Ehrenamtlichen nicht zu vergessen.
Ja. Sehr schön. Schöne News. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Kandidaten. Da finde ich, muss ich sagen, den Spruch dazu. Es gibt ja immer den Vogel, und jeder Vogel hat ja so einen kleinen Slogan. Und da finde ich den Slogan wirklich gut. Ich weiß nicht, wer sich den bei euch ausgedacht hat. Und zwar ist der erste Kandidat der Hausrotschwanz. Ich spiele den Gesang nochmal ein. Vielleicht erkennt ihr das wieder aus diesem kleinen Intro-Song. Dieses typische Knirschen, das ist echt.
Das ist das, was man manchmal gar nicht so hören kann in Real.
Das trägt sich, glaube ich, nicht so weit wie der hohe Sound. Aber sehr auffällig, wenn man es dann hört.
Genau, und sein Wahlslogan ist ja
Mut zur Lücke.
Genau, und das hat natürlich einen ganz besonderen Grund. Eigentlich kommt er ja ursprünglich so aus dem Bergland und dort brütet er vor allem so in felsigen Landschaften. Aber er hat irgendwann, wer weiß wann, den Weg auch in unsere Siedlung gefunden, weil das ist ja nichts anderes als eine Felslandschaft mit den ganzen Gebäuden. Und da nutzt er vor allem eben, Lücken in Mauerwerk, in Gebäuden, unter Dachfirsten, wo auch immer er so kleine Nischen findet, und da brütet er halt gerne. Aber die sind natürlich durch Sanierung und durch Neubau und so weiter immer mehr gefährdet in ihrer Existenz, und dadurch findet er zum Teil immer weniger Brutplätze.
Vom Aussehen her könnt ihr euch, ist der Name Programm, also hat so einen rot- bzw. mehr so einen orangenen Schwanz, und die Männchen sind, wenn sie ausgefärbt sind, schwarz und haben so einen hellen Flügelfleck. Die Weibchen so mausgrau mit diesem orange-roten Schwanz. Und was bei denen spannend ist, ich habe so zwei, ich weiß nicht, ob du die News schon kennst, zwei Fun Facts rausgesucht zu der Art. Und zwar dachte man früher, wenn man den Hausrotschwanz entfernen würde, dass er das Haus ansteckt. Also wenn man sein Nest entfernt mit seinem roten Schwanz, der so ein bisschen so zündelmäßig das Haus ansteckt. Und das zweite, wenn Hausrotschwänze brüten, dass die Milch von den Kühen rot wird. Das hat in irgendeiner kleinen Stadt, keine Ahnung, stattgefunden, aber es war eine Euterentzündung und lag nicht am
Rotschweiß. Okay, also wahrscheinlich der erste Mythos hat dazu geführt, dass man ihn dann im Haus belässt und der zweite eher dazu, dass man ihn dann entfernen wollte. Naja, wer weiß. Aber auf jeden Fall spannend, ja. Hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Ja, und vielleicht noch ganz kurz zur Verbreitung. Den Hausrotschwanz findet ihr in ganz Deutschland. Der ist also ziemlich verbreitet. Und was man aber sagen muss, also sein Bestand ist relativ stabil, aber wenn man sich so die letzten Jahre anguckt, hat man eine oder kann man eine leichte Abnahme erkennen. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen am Nahrungsverlust. Also er frisst hauptsächlich Insekten und da wissen wir ja, die gehen auch immer mehr zurück in ihrer Masse.
Ja, und er war auch noch nie Kandidat, oder? Oder er war zumindest noch nie Vogel des Jahres, oder?
War er noch nicht, ja.
Okay. Machen wir weiter mit dem nächsten Kandidaten. Und ich glaube, den kann ich auf jeden Fall Bird of the Day mäßig erstmal einspielen. Ich denke, einige von euch haben das aus diesem Lied auch rausgehört und schon erkannt.
Genau, sein Wahlslogan ist nasse Füße fürs Klima. Also ihr könnt euch vielleicht schon denken, wo er gerne ist. Er ist gerne in Gewässernähe, in Auwäldern, Mooren, in Feuchtgebieten. Und die sind ja auch sehr wichtig für unser Klima, weil sie viel CO2 binden. Und es ist ein sehr großer Vogel. Ich möchte mal sagen, der größte Vogel in Deutschland, kann das sein?
Von der Höhe her? Ja.
Müsste größer als Storch sein, müsste größer als
Silberreihe auch sein.
Ja.
Ja.
Genau, und wir machen kein Geheimnis draus, es ist der Kranich. Ne? Und der Kranich, der hat ungefähr 10.000 Brutpaare inzwischen in Deutschland. Der Trend ist glücklicherweise stetig ansteigend seit den 1990er Jahren. Das ist ein ganz toller Erfolg. Und heute haben wir doppelt so viele Kranich wie zum Beispiel 2006 noch.
Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Herbstgeräusch, finde ich zumindest für mich, wenn so die Formationen über den Himmel ziehen, so bei so einem klaren, kalten Herbsttag und dann hört man diese schönen Rufe, dieses Trompetige bei diesen Formationen. Das bringt den Vögeln natürlich, dass sie Windschatten haben. Das ist der eine Effekt. Aber es gibt noch einen zweiten. Und zwar, wenn man zu zweit beispielsweise auf dem Trampolin springt, dann hat die Person, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, wenn man dann springt und man kommt gerade in dem Moment, wo der andere hochgeht, dann kriegt man noch so einen Boost nach oben. Und das hat was mit so Sinuskurven zu tun, Sinuswellen, glaube ich, oder so. Und das ist letztendlich auch ein Effekt. Also sie haben sozusagen auch von dem Flügelschlag des Vordermannes oder Vordervrau-Vogels noch einen kleinen Aufwind. Finde ich auch sehr spannend. Und genau, also vorne wird auch gewechselt.
Das hat man ja nicht bei allen Zugvögeln, ne? Also das kennt man vor allem von Kranichen und Gänsen, Kormoran, Pelikan und so weiter. Aber viele kleine Vögel zum Beispiel machen das eben nicht. Also die fliegen dann einzeln und nicht in Formation.
Ja, und die fliegen auch nachts. Also es gilt eher für die großen tagziehenden Vögel.
Ja, und ich glaube, der Kranich ist so einer der beliebtesten Vögel, zumindest hier in Nordostdeutschland, wo er ja hauptsächlich brütet. Und der ist auch ganz, ganz auffällig. Also wenn man ihn sieht auf einem Acker oder auf einer Wiese, dann fällt er eigentlich sofort auf. Und was ich immer ganz interessant finde, ist, er wirkt immer so, als hätte er so einen Puschelschwanz. Das sind aber tatsächlich gar nicht seine Schwanzfedern, sondern das sind Schirmfedern. Ne? Also das sind welche, die beim Zusammenklappen des Flügels quasi über die Schwanzfedern gelegt werden. Und im Flug würde man dann zum Beispiel erkennen, dass die Schwanzfedern ganz anders aussehen. Also kürzer und gar nicht so puschelig.
Und der ist natürlich ein Symbol für Treue, für Glück. Also Kranichpaare sind auch oft oder lange monogam zusammen oder meist sogar ein Leben lang. Und in Asien ist, glaube ich, ein ganz, ganz starkes Symbol für Glück auch. Da gibt es den Mandschurenkranich. Auch eine schöne Art.
Mhm. Ja, und was die Gefährdung angeht, also er ist zwar momentan bei uns ungefährdet, aber Bedrohung gibt es trotzdem immer. Und zwar Wassermangel zum Beispiel. Das haben wir in den letzten paar Jahren gesehen. Durch die Trockenheit waren die Bruterfolge bei den Kranichen nicht so gut, wie sie hätten sein können. Im Kontrast dazu, in diesem Jahr war es sehr viel besser. Zum Beispiel hat das Kranichzentrum Groß-Mohrdorf verlauten lassen, dass erstmals nach 10 Jahren wieder mehr Kranichnachwuchs in Mecklenburg-Vorpommern, großgezogen wurde. Und ja, fast die Hälfte der 188 Brutpaare hat mindestens ein Jungtier großgezogen. Und das ist ein super toller Erfolg.
Könnte man sagen, okay, ein Jungtier, das klingt jetzt nicht so viel. Aber Kraniche legen eigentlich auch nur 2 oder maximal 3 Eier. Und dazwischen sind auch Abstände. Also das erste Ei wird gelegt, dann gibt es ein paar Tage Pause, was dazu führt, dass ein Jungtier deutlich stärker ist, wie wir das von Adlern beispielsweise kennen. und das auch mehr bettelt und in der Regel auch überlebt, während nur in sehr guten Jahren auch das zweite Küken beispielsweise es schafft. Es gibt aber wohl keinen so einen aktiven Kainismus, also Kain und Abel, ne, das Geschwisterchen, die töten sich wirklich aktiv. Das gibt es wohl nicht so auffällig bei dem Kranich.
Ja, kommen wir zum dritten Kandidaten. Wollen wir den nochmal einspielen zuerst? Oder?
Ja, warum nicht? Schön.
Sehr schön, man hört so einen Hall, das könnte vielleicht auch darauf hindeuten, wo man ihn findet. Ich finde mal, es klingt ein bisschen wie ein Greifvogel.
Ja.
Aber ich glaube, der Kontext, also der Lebensraumkontext, hilft dann vielleicht auch bei der Artbestimmung. Es ist der größte Specht, den wir haben.
So ist es. Sein Slogan ist Trommeln für die Vielfalt und es ist der Schwarzspecht. Das ist, muss man sagen, nicht nur der größte, vielleicht auch sogar weltweit. Der Kaiserspecht ist ausgestorben. Wahrscheinlich Elfenbeinspecht auch, der noch so ähnlich groß war.
In Nordamerika wahrscheinlich.
Genau, genau beide. Beide nordamerikanische Arten. Und nicht nur wir lieben den Schwarzspecht, sondern wirklich auch zahlreiche Tierarten sind von ihm abhängig. Nicht nur Vogelarten, sondern alles Mögliche an Tierzeug. Beispielsweise Hohltaube, ganz, ganz wichtig. Also die Hälfte der Schwarzspechthöhlen werden als Nachmieter von Hohltauben bezogen, glaube ich. Habe ich mal so eine Studie gelesen. Viel Fledermäuse auch, viel auch andere Spechte sogar. Also es hat mich gewundert, dass auch Grünspechte da gerne dann reingehen, weil die auch nicht so, Grünspechte hämmern auch nicht so gerne so eine eigene Höhle. Aber auch irgendwelche Eulen beispielsweise, Eichhörnchen, Bilche auch oder andere Säugetiere. Also Bilche sind sowas wie Siebenschläfer. Also wirklich viele, viele Tiere, die vom Schwarzspecht abhängig sind. Über 50 Tierarten.
Und das Faszinierende ist, in Wirtschaftswäldern, und das sind ja fast alle Wälder, die wir heute haben, also es sind ja eigentlich Forst im technischen Sinne, und fast alle Baumhöhlen, die wir in solchen Wirtschaftswäldern haben, werden tatsächlich durch den Schwarzspecht produziert, wenn es nicht gerade ausgefaulte Astlöcher sind oder ähnliches. Und der Schwarzspecht hat aber ganz, ganz enge Bedürfnisse, was die Baumeigenschaften angeht. Also er bevorzugt vor allem ältere, kernfaule Buchen, die er anhand des Trommelns also quasi auch identifizieren kann. Und er sucht dann also die Stellen, wo das Holz im Kern ja vermeintlich weicher ist als das eigentliche gesunde Holz. Und da hämmert er dann seine Höhle rein und da braucht er ungefähr 3 bis 4 Wochen für.
Und der haut da echt mit hohen Geschwindigkeiten drauf, kriegt aber keine Kopfschmerzen. Das hat besonders anatomische Gründe, wie das Gehirn verankert ist mit dem Zungenbein und der Winkel und so eine Art. Es sitzt auch fest, es schwingt nicht so hin und her wie bei uns. Also wir hätten nach 2 Schlägen im Kopf eine Gehirnerschütterung und der Specht eben nicht.
Was auch noch interessant ist, so ein Wald, in dem der Schwarzspecht lebt, also um dort Bruthöhlen anzulegen, der braucht Buchen, vornehmlich die mindestens 80 bis 100 Jahre alt sind, damit sie eben einen entsprechend großen Stammdurchmesser haben. Und das ist auch eine der Gefährdungsursachen für den Schwarzspecht, also eine zu intensive Forstwirtschaft, in der solche großen alten Bäume eben entnommen werden, vorzugsweise.
Schöner Kandidat. Ich habe auch seine Rufe mitgebracht. Mhm. Die mag ich auch gerne. Ich spiele die einmal ein.
Ja.
Das ist schön.
Liebe ich auch.
Den zweiten auch noch.
Ah, ja. Der trägt immer sehr weit durch den Wald. Ja. Den hört man immer auf sehr große Entfernung.
Okay. Kommen wir zu dem nächsten Vogel. Das erste Wort in seinem Namen stimmt auf jeden Fall überein mit dem Schwarzspecht. Und er steht für Freiheit für Flüsse. Sein Sound, das war dieses komische Quietschen in dem Intro-Song, das ist, habe ich auch noch nie gehört.
Ja, kenne ich auch nicht.
Machen die Altvögel am Nest, glaube ich. Mhm. Also hört man sehr selten, weil die auch sehr scheu sind. Sie klappern allerdings nicht oder nur sehr selten. Und das sollte jetzt schon mal einen guten Hinweis geben, um wen es sich handelt.
Genau, es ist aber nicht der Weißstorch, sondern es ist sein kleinerer Vetter, der Schwarzstorch, der ja auch in Deutschland lebt, aber bei weitem nicht in so großen Zahlen wie die weiße, größere Art, sage ich mal. Es gibt 800 bis 900 Brutpaare in Deutschland. Und das ist eine Art, die anders als der Weißstorch sehr heimlich lebt. Also sie bevorzugt eben große Wälder, in denen sie also ungestört ihre Horste anlegen können. Und sie sind auch sehr empfindlich gegenüber Störungen. Also wenn man solch einen Horstbaum findet, sollte man ihn tunlichst auch in Ruhe lassen. Also nicht möglichst nicht in der Umgebung aufhalten und weiß ich nicht, den Storch belästigen.
Auch eine Art, die wahrscheinlich beim Thema Windkraft, was wir auf jeden Fall noch anpacken werden, irgendwann dieses oder nächstes Jahr auch eine große Rolle spielt.
Ja, also vor allem, wenn es um Windenergieanlagen in Wäldern oder in Waldbereichen geht, betrifft das also auch den Schwarzstorch. Genau, der Schwerpunkt seiner Verbreitung in Deutschland ist eher so in Ost-, Nord- und Mitteldeutschland, teilweise auch in Bayern zu finden. Neben dem Wald ist der Schwarzstorch aber auch gerade auf Flusslandschaften angewiesen, also auf nasse Landschaften, in denen er dann nach Nahrung sucht. Daher also auch sein Slogan Freiheit für Flüsse. Denn viele Flüsse sind ja heutzutage begradigt, eingebettet, mit Buhnen versehen. Und da gibt es also kaum noch naturnahe Überschwemmungslandschaften, in denen dann also frische Kleinstlebewesen, Fische und so weiter vorkommen, die dem Schwarzstorch als Nahrung dienen. Übrigens, und vielleicht erinnert ihr euch noch, im letzten Jahr gab es eine Sensation, da gab es nämlich eine Mischbrut zwischen einem Schwarzstorch und einem Weißstorch.
Der Graustorch kam raus.
Ja, genau, zwei Junge kamen raus, die auch unterschiedlich aussahen, interessanterweise. Und ich weiß leider nicht, was aus denen geworden ist, ob sie dieses Jahr wieder gesehen wurden, ob sie den Zug geschafft haben.
Wäre auch super interessant zu wissen, können die selbst Nachwuchs, also die Kinder, die Graustörche, dann müsste man nochmal gucken, wie das mit dem Artkonzept der beiden ist. Ist aber wirklich, kommt sehr, sehr selten vor.
Ja, und damit kommen wir auch schon zum letzten Kandidat für die Wahl zum Vogel des Jahres. Ihr Motto ist Ohren auf, Natur an. Und vielleicht noch ganz kurz zur Verbreitung, bevor wir mal den Sound einspielen. Also sie kommt bundesweit vor, sie ist auch gar nicht so selten. Ja, vielleicht spielen wir jetzt doch mal ab, oder?
Ja, ich habe zwei Sounds mitgebracht. Ja. Der erste ist der Gesang von der erwachsenen Eule. Oh, ich habe schon gesagt, es ist eine Eule.
Also ich meine, spätestens jetzt ist es, glaube ich, klar, dass es eine Eule ist.
Ich glaube auch. Ich spiele mal den Sound von Jungvögeln noch ab, weil den hört man tatsächlich auch häufig in der Stadt, wenn man abends unterwegs ist. So im Sommer.
Mhm.
Sehr durchdringend.
Da kommen auch regelmäßig im Sommer Mails, wo Leute das aufgenommen haben und wissen wollten, was das ist.
Ja, auch schon aufbekommen. Oder Leute, die einen vor Fenster haben und sich denken, ich möchte wissen, was es ist, aber es nervt furchtbar.
Ja,
ja,
genau. Interessanter Sound. Die zweithäufigste Eulenart in Deutschland nach dem Waldkauz. Und es ist die
Waldohreule.
Genau. Und nochmal zur Info, diese Federöhrchen, die die Waldohreule hat, die sind nicht zum Hören da. Das sind also keine echten Ohren. Also sie hat auch Ohren, aber die sind im Gefieder versteckt.
Wahrscheinlich der Kommunikation oder für die Balz sind die wichtig. Also von der Optik her könnt ihr euch das vielleicht vorstellen wie so ein sehr klein geratener Uhu.
Mhm. Und ja, was so die Lebensraumpräferenz angeht, da ist sie, unterscheidet sie sich ein bisschen vom Waldkauz, der ja gerne dichte, tiefe Wälder mag. Also nicht nur, aber auch gerne dort ist. Und die Waldohreule ist eher so in an Waldrändern zu finden, in lichten Waldmixen, weil sie nämlich auch stark mit dem Waldkauz konkurriert. Also der Waldkauz ist einfach konkurrenzstärker gegenüber der Waldohreule.
Der frisst die auch ab und zu.
Ja, also sogar das. Und ja, also genau. Und sie geht vor allem im Offenland auf Jagd. Ich glaube, vornehmlich Nagetiere.
Ja, also deswegen hat sie ja auch ein bisschen Probleme mit Rodentiziden. Also wenn Gifte für Nagetiere ausgebracht werden, kann sich das eben anreichern in Nahrungskette und trifft dann auch die Eule. Und eine Sache fällt mir gerade noch ein, meine persönlichen Erfahrungen auch. Die machen gerne im Winter so Winterquartiere und sitzen dann in irgendwelchen Bäumen, sitzen dann auf einmal 20 Waldohreulen. Das ist total spannend. Bei meiner Oma gibt es auch so ein Quartier. Und ja, das ist sehr, sehr
schön. Das habe ich zum Beispiel auch noch nie gesehen.
Schön. Und
die erkennt man ja auch relativ schnell daran, dass sie unter dem Baum viele weiße Kleckse haben, ne? Und Gewölle.
Und Gewölle. Gewölle, das ist diese Eulenkotze, ne? Also unverdautes Felle, Knochen kommt dann wieder raus.
Genau, aber schön kompakt. Also es ist nicht so eklig, wie man sich Kotze normalerweise vorstellt.
Also, nochmal schnell die fünf Kandidaten im Schnelldurchlauf mit ihrem Spruch. Der Hausrutschmanns, Mut zur Lücke.
Der Kranich, nasse Füße fürs Klima.
Schwarzspecht, Trommeln für Vielfalt.
Schwarzstorch, Freiheit für Flüsse.
Und Waldohreule, Ohren auf, Natur an.
Genau, und ihr könnt mitmachen. Ihr seid gefragt, beteiligt euch gerne an der Wahl zahlreich und sagt das weiter. Und zwar in der Zeit vom 3. September bis zum 10.10. Das heißt also, die Wahl läuft bereits. Abstimmen könnt ihr unter vogeldesjahres.de. Und da könnt ihr übrigens auch für eure Favoritenart ein Wahlkampfteam gründen und diesem Team einen witzigen Namen geben. Das war in der Vergangenheit immer sehr spaßig, diese coolen Namen zu lesen. Und dann könnt ihr sogar noch mehr Stimmen für euren Favoriten generieren.
Weißt du, ob man dieses Jahr wieder so Wahlplakate generieren kann? Das fand ich lustig.
Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Schaut also vorbei.
Schaut vorbei. Und ab Mitte September, voraussichtlich um den 16.09., gibt es dann auch den Birdomat. Falls ihr euch also unsicher seid, wen oder welche Art ihr wählen wollt, dann könnt ihr euch da ein bisschen helfen lassen.
Und damit schließen wir das Hauptthema und kommen zum NABU-Gezwitscher.
NABU-Gezwitscher.
Aktuell gibt es zwei Dinge, die wir euch gerne ans Herz legen wollen würden. Und zwar gibt es die inzwischen fünfte Folge unseres coolen Formats Wild Date auf YouTube zu sehen. Das ist eine ganz spannende Reihe, die sich um das Thema Biodiversität, also Artenvielfalt, dreht und um das Thema Naturkrise. Und seit dem 5.9., also seit heute, seit dem Veröffentlichungsdatum dieser Folge, gibt es die frische fünfte Folge. Zu Gast ist diesmal Moderatorin Paula Lambert und die Schauspielerin Tina Ruhland. Die beiden reden über die Naturkrise und die Artenvielfalt. Und die aktuelle Folge, wie auch alle bisherigen, könnt ihr unter nabu.de/wilddate finden. Schaut gerne vorbei, klickt drauf und lasst gerne einen Daumen hoch da.
Außerdem macht unser Partner Naturgucker ein kleines Artentestwissen-Quiz, PISA-mäßig. Und zwar läuft das vom 12. bis zum 22. September. Und dieses Arten-PISA 2024 findet ihr unter artenquiz.de. Also macht mit, zeigt, was ihr wisst, und ihr könnt auch coole Preise gewinnen.
Ja, und damit kommen wir zu unserer letzten Rubrik, dem Vogel des Tages, den uns heute Fabian mitgebracht hat.
Ja, den Sound. Du darfst vorstellen heute ausnahmsweise.
Ach so, dann machen wir das so. Also einer meiner liebsten Gesänge, würde ich sagen.
Ich finde, das hat so echt was von so einem Metalldetektor. Das hat sich meinen Studis immer da.
Und das hatten wir auch schon mal in vorherigen Folgen. Wahrscheinlich erinnert ihr euch. Und der Vogelname ist heute auch schon gefallen. Das ist nämlich der noch amtierende Vogel des Jahres 2024, nämlich der Kiebitz. Ich habe es jetzt einfach mal vorweggenommen. Genau, es ist ein ziemlich auffälliger Vogel, also sowohl was sein Aussehen als auch sein Gesang und seinen Flug angeht. Vor allem im Flug, also wenn er diesen Balzflug macht, dann hat er dieses schmetterlingsartige, dieses Erscheinungsbild, was aber auch, glaube ich, daran liegt, dass er diese schwarzen Flügelenden hat. Also ein ganz toller Vogel. Vor allem, wenn er sitzt, dann erkennt man sein olivgrün-schwarzes Deckgefieder auf den Flügeln, was so metallisch grün und purpurn schimmert. Also ein ganz attraktiver Vogel. Latz und Gesicht sind schwarz und dann hat er natürlich diese tolle Federholle, die beim Weibchen etwas kürzer ist als beim Männchen. Und den Namen verdankt er, also Kiebitz, den deutschen Namen, verdankt er seinem oder dem schrillen Kiewit, was man jetzt, glaube ich, auch gehört hat, ein Teil seines Balzgesangs. Und die Art, haben wir ja jetzt schon gehört, ist vor allem durch die intensive Landwirtschaft und durch Klimakrise, also durch Trockenheit und so weiter, gefährdet. Und dazu liest uns Fabian jetzt auch nochmal etwas aus dem NABU-Vogelbuch vor. Und zwar den Absatz Mutig. Ich habe dir mal aufgeschrieben, auf Seite 107 findest du den.
Ich muss ja mal den ganzen Rucksack ausräumen hier.
Da war er jetzt nicht vorbereitet, der Herr Karwinkel.
Absatz Mutig. Okay. Kiebitze brüten auf Feldern, Nasswiesen und in Mooren. Besonders Krähen, Marder und Füchse sind häufige Nestdiebe. Angriff ist die beste Verteidigung. So agieren zumindest viele Kiebitzmännchen und versuchen, die Feinde mit Flugattacken in die Flucht zu schlagen. Oft mit Erfolg und auch zum Vorteil vieler anderer Wiesenvögel.
Ja, wie immer, wenn ihr mehr über den Kiebitz erfahren wollt, wenn ihr Bilder und Ton dazu sehen und hören möchtet, dann schaut doch mal beim NABU-Bundesverband bei Instagram vorbei und da stellen wir ihn nochmal vor.
Martin, und damit schließen wir unsere Folge Nummer 34. Wir hoffen, ihr alle Hörenden und Vogelfans, ihr hattet eine tolle, tolle Zeit mit der Folge hoffentlich.
Wählt bitte mit, wählt euren Kandidaten, euren Lieblingskandidaten, Favoriten. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bleibt uns gewogen. Wie immer, schreibt uns, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und so weiter.
Aktiviert das kleine Glöckchen.
Gebt uns Bewertungen, sagt es gerne weiter und wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch.
Macht euch einen schönen Tag. Tschüss.
Ciao.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.